ganz herzliches Grüß Gott. Willkommen im Christustreff. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch nicht abhalten lasse, obwohl ihr euch extra anmelden müsse oder solle. Und das zeigt doch, wie wichtig euch es ist, dass ihr hier sein könnt. In diese Zeiten merken wir doch ganz besonders, was uns fehlt. Gemeinschaft, der Gottesdienst, das ist alles keine Selbstverständlichkeit mehr. Und plötzlich schätzen wir mal wieder viel mehr, was uns sonst eigentlich als ganz normal erscheint. Und so wie wir uns in normale Zeiten eine Eintrittskarte für ein Konzert oder einen Theaterbesuch besorgen müssen und uns vielleicht schon ganz lang auf dieses Event, auf diese Veranstaltung freut, so ähnlich fühlt sich das jetzt vielleicht für uns auch an. Endlich wieder Christustreff live. Und ich muss mich sogar schnell anmelden, bevor womöglich die Plätze knapp werden. Okay, wir hätten jetzt noch ein paar, aber das kann man ja nicht wissen. Und dass wir alle hier sind, das zeigt also, dass wir hier in freudiger Erwartung sitzen, was uns erwartet. Mit offenen Ohren, mit hoffentlich einem offenen Herzen und dass wir gespannt sein dürfen, wie Gott heute Abend zu uns redet und wie er uns beschenken möchte. Und in diesem Sinn wünsche ich uns alle ein gesegnetes Beisammensein. Und wir möchten diesen Christustreff beginnen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, ich freue mich auch, dass wir so wieder zusammen sein dürfen. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Und jetzt mal die Frage an die Kinder, was machen die zwei da? Schlittschuhlaufen? So einfach, ja? Die klettern, na klar. Die klettern hoch. Was ist denn wichtig beim Klettern? Was ist das Allerwichtigste beim Klettern? Was würdet ihr sagen? Die Kraft? Dass man sich gut festhebt? Schauen wir uns noch ein anderes Bild an. Dass man nicht runterfällt, ist schon mal ganz wichtig beim Klettern, genau. Und was war es, das Seil war? Kam das auch mit? Genau, das Seil, dass man nicht runterfällt, dass man gehalten ist. Das heißt, wenn die Kraft nachlässt und er tatsächlich loslassen muss, dann wäre es gut, wenn er ein Seil hat. Dann kann er im Notfall noch so da hängen. Also aufs Seil kommt es an, dass das Seil richtig gut ist. Und da hilft mir jetzt der Joscha nochmal, um euch was zu zeigen. Ich habe nämlich auch ein Seil dabei. Ich habe den Joscha gefragt, ob er sich da traut, sich da dran zu hängen. Also er muss jetzt seinen Fuß da reinstellen, sich gut festheben. Und dann gucken wir mal. Traust du dich, Joscha?
Ja, blöd, wenn er jetzt Nein gesagt hätte.
Halt dich gut fest. Gut festhalten, Füße zusammen. Und jetzt gucken wir mal. Ja, siehst du, das hält dich. Ah. Okay. Bleib mal hier.
Ich habe noch ein Seil dabei. Guck mal, würdest du dich auch an dieses Seil dranhängen? Warum würdest du dich an dieses Seil nicht dranhängen? Weißt du, wo ist dünn? Ach, das ist doch nur so ein bisschen. Ach, das ist doch nicht. Nicht ziehen. Machst du das ganz kaputt. Guck mal, ich wollte da jetzt ein bisschen Tesa drum machen. Dachte, das können wir doch reparieren. Wenn ich da ein bisschen Tesa drum wickle, dann sieht das doch fast wieder wie neu aus. Oder mit. Ich habe mal von den Kindern gelernt, mit Tesa kann man alles reparieren. Ja? Unsere Kinder konnten mit Tesa alles reparieren und alles basteln. Guck mal, jetzt machen wir da ein bisschen Tesa drum rum. Guck mal, das sieht auch jetzt aus wie eine schöne Schleife. Ha? Lieber nicht, ha? Willst du mal ziehen? Zieh mal, gucken, ob das. Oh, das wird nichts. Also, man sollte sein Leben nicht jedem Seil anvertrauen, das stimmt schon. Muss ein bisschen aufpassen, wo man sich dranhängt. Gut, darfst du wieder hinsetzen. Genau, die Frage ist denn, wo man sein Leben dranhängt. An was für ein Seil. Und wir Menschen machen das manchmal so mit Gott. Wir Menschen in dieser Welt. Ja. Gott wäre wie so ein starkes Seil, was uns wirklich trägt, egal wann. Ja. Und wenn wir uns aber selber Dinge zurecht machen, dann sind das eher wie solche Seile, wo wir unser Leben dranhängen. Ja. Wir denken, Geld hält mich oder Gesundheit hält mich oder Medizin oder was auch immer. oder ganz viel lernen und wissen, das hält mich schon immer, aber das ist eher wie so ein Seil. Und wenn wir dann merken, so toll ist es doch nicht, dann sind wir manchmal so, dann machen wir eine schöne Schleife drum und denken, dann ist es gut. Ja, aber so gut ist es nicht. Eigentlich nur gut, wenn man sich Gott, wenn man sich Jesus anvertraut. Er ist das Seil, was trägt. Und dann kann man sich tragen lassen, einfach sich dem anvertrauen. Das müssen die ja auch machen. Ich finde das echt spannend. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, mich einfach so einem Seil anvertrauen und mich da hinhängen. Aber das ist ein super Bild für Jesus. Einfach anvertrauen, hinhängen. Du kannst gar nichts machen. Du kannst dich nur halten lassen. Und Jesus hält uns. Also wichtig, sich dem Richtigen anvertrauen. Denn darum geht es heute auch in unserem Bibeltext. Wir sind ja jetzt im Jesaja. Wir springen mitten hinein in das Jesaja-Buch. Und Jesaja, den nennt man auch den fünften Evangelisten. Also nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ist Jesaja der, der am meisten von Jesus erzählt, obwohl er den Namen Jesus nicht benutzt. Aber man erfährt ganz viel über Jesus und wie Jesus retten will. Und warum ist denn das so? Warum geht es beim Jesaja schon so viel um Rettung? Weil Gott in eine ganz schwierige Zeit für sein Volk hineinspricht. So 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt kommt, ist gerade eine ganz schwere Zeit. So die Hälfte vom Volk, die ist schon weg. Da sind andere Völker gekommen und haben die mitgenommen und irgendwie in die Welt verteilt. Müsst ihr euch vorstellen, da käme jetzt irgendein Volk, überfällt Deutschland, nimmt die Hälfte von Deutschland mit und verteilt die mal überall in der Welt. Da findest du dich plötzlich in Asien wieder oder in Afrika oder irgendwo in Brasilien. Der eine sagt, na endlich, aber das war für die damals wirklich nicht einfach. Ja, die kannten die andere Gegend nicht, wurden einfach dahin gebracht und hieß, jetzt musst du dort leben. Und die kannten die Leute nicht, die kannten die Sprache nicht, die wurden einfach verteilt. Und so die andere Hälfte war noch im Land, aber Gott hatte ihnen schon angekündigt, hat gesagt, euch wird es genauso gehen. Einmal kommt ein Volk und das führt euch weg. Aber ganz so wollte er sie auch nicht gehen lassen. Und dann hat er ihnen noch eine Botschaft mitgegeben, so ab Jesaja, dem Buch, ab Kapitel 40, spricht Gott dann, wie er sein Volk zum Schluss, am Ende, wenn das Ganze, diese Zeit ein Ende findet, wieder zurückbringt ins Land, wie er sie retten wird. Und deswegen geht es eben hier auch um Rettung. Und jetzt lesen wir mal den Bibeltext, so ein bisschen abschnittsweise, ich erkläre da ein bisschen dazu. Wir lesen einfach mal den Jesaja 41, den ersten Vers. Da steht, wendet euch mir schweigend zu, ihr Meeresländer. Die Völker sollen sich rüsten, dann sollen sie kommen und reden. Lasst uns miteinander den Rechtsstreit beginnen. Gott spricht hier. Und Gott spricht die Völker an, die Völker, wo sein Volk hineinverteilt wurde. Ja, und sagt, jetzt hattet ihr nicht Zeit. Also dadurch, dass mein Volk bei euch war, habt ihr mich ja kennenlernen können. Und jetzt lasst uns mal zusammenkommen zu einem großen Gericht. Und dann bringt ihr, das werden wir nachher noch hören, mal das mit, woran ihr euch festhaltet. Also in dem ganzen Kapiteln 40 bis 48 im Jesaja-Buch geht es darum, dass Gott sagt, das ist wie so ein Wettstreit zwischen dem lebendigen Gott und den toten Götzen. Ja, und hier fängt das so an. Er sagt, jetzt kommt mal her, also wie im Gerichtssaal, wenn es heißt, Ruhe hier, Ruhe jetzt, ja, so, dann kommt der Richter rein. So heißt hier, jetzt sollt ihr schweigen und kommen. Sammelt euch nochmal, sammelt eure Kraft. Überlegt, was er zu Gott mitbringt und dann kommt. Wer hat den Mann aus dem Osten geschickt, dem die Gerechtigkeit unmittelbar folgt? Wer übergibt ihm die Völker und lässt ihn Könige bezwingen? Sein Schwert verwandelt sie in Staub, sein Bogen macht sie zu verwehtem Stroh. Er jagt sie und geht ungehindert einen Weg, den seine Füße nie zuvor betreten haben. Wer hat dies bewirkt und vollbracht? Er, der die Menschen von Anfang an ruft, ich, der Herr. Ich war bei den Ersten und werde auch bei den Letzten noch derselbe sein. Gott gebraucht immer wieder Menschen auch, um der Welt was zu sagen. Und so gebrauchte er später, das sagt er jetzt schon mal voraus, einen Herrscher, einen mächtigen König, der eben in die Völker eingefallen ist und ihnen gezeigt hat, dass ihre Macht begrenzt ist. Also Gott gibt einem mächtigen Herrscher große Macht, um dem Menschen was zu zeigen. Und er zeigt den Völkern auch, wie wenig das eigentlich trägt, was sie sich, wo sie sich dran halten, also das Seil, an die sich klammern, wie wenig das eigentlich trägt. Dieser Mann ist Kyros, nachher nennt er auch noch den Namen, ein paar Kapitel später. Das war dann der spätere Weltbeherrscher sozusagen. Und Gott sagt, wer kann denn das tun? Wer kann denn so einem Mann solche Macht geben? Und dann sagt Gott, ich bin's. Ich, weil ich Macht habe, weil ich der Schöpfer bin, weil ich euch Menschen in die Welt gesetzt habe, weil ich Völker einsetze, Völker absetze, ich setze Mächtige ein, ich setze Mächtige ab. Ich kann das tun. Und anhand von diesem Mann sollt ihr merken, wer ich bin. Ja, wie reagieren die Völker? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so eine Gerichtsvorladung bekommt? Flattert plötzlich ein Brief rein bei euch. Wie geht's euch dann? Würde man mal denken, habe ich was gemacht? Ja, warum kommt das jetzt? Würde man so den Kopf durchgehen, wann war da was? Also es geht einem nicht so gut, wenn man zu Gericht plötzlich vorgeladen wird. So ging es denen Völker auch nicht. Heißt, die Meeresländer sahen es und erschraken, ferne Länder erzitterten, verbündeten sich und kamen näher. Einer half dem anderen und sagte, nur zu. Der Gießer ermutigte den Goldschmied und der mit dem Hammer glättet den, der auf den Amboss schlägt. Dieser sagte über die Lötung, sie ist gut. Dann schlug er Nägel hinein, damit ihr Götzenbild nicht wackelt. Da sind wir schon. Was machen jetzt die Völker? Die sagen, einer zum anderen, ach, so schlimm wird es schon nicht werden, wenn wir jetzt zu Gott kommen. Und wisst ihr was, jetzt bringen wir noch unsere Götzen mit, da wo wir unser Leben bisher drangehängt haben, die bringen wir mal mit. Und ich finde, Gott hat echt Humor, wenn er das hier so schreibt. Ja, die sprechen sich noch gegen, lass mal deinen Götzen angucken. Oh, hier klappert es noch ein bisschen. Vielleicht machst du da noch ein bisschen was dran, damit das wieder festhält. Und der andere sagt, oh, dein Holzgötze, aber hier der Arm, der hängt schon halber runter. Oh ja, da mache ich nochmal einen Nagel rein, damit der auch gut hält. Ja, damit es nicht wackelt. Da wackelt alles. Plötzlich wackelt das ganze Leben. Du wirst bei Gott vor Gericht geladen und plötzlich wackelt alles. Und jetzt versuchen die nochmal irgendwie das schön zu zimmern, wo sie bisher ihr Leben dran gehängt haben. Aber gut fühlen sie sich dabei nicht. Trägt das vor Gott? Gott spricht weiter und jetzt spricht er zu seinem Volk, das er auch zu sich ruft. Doch was dich betrifft, Israel, mein Diener, Jakob, mein Erwählter, du Nachkomme meines Freundes Abraham, dich habe ich von den Enden der Erde gepackt und aus der Ferne berufen und zu dir gesagt, du bist mein Diener, denn ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Aber also auch Gottes Volk ist gerufen. Aber es ist gerufen, sich nicht zu fürchten. Er sagt, du bist mein Eigentum. Dich halte ich. Du gehörst zu mir. Du brauchst dich nicht fürchten. Denen ging es vielleicht auch nicht besser. Die dachten, oh, bei Gott antreten. Aber dann sagt er, du brauchst dich nicht fürchten. Denn Gott ist nicht nur der Richter über alles, er ist auch der Retter. Jetzt kämen noch die letzten Verse, aber die sind mir irgendwie abhanden gekommen. Ich lese einfach so. Alle, die wütend mit dir verfeindet sind, sollen beschämt werden und blamiert dastehen. Wer sich mit dir streitet, soll vergehen und umkommen. Du wirst alle, die dich bekämpft haben, suchen, aber nicht finden. Diejenigen, die gegen dich Krieg führen, werden alle vollkommen verschwinden. Weil ich deine rechte Hand halte, ich, der Herr, dein Gott, und ich sage dir, hab keine Angst, ich bin da und helfe dir. Also alle, wo sie erlebt haben in ihrem Leben, die ihnen das Leben schwer machen, sagt Gott, die werden einmal weg sein, weil ich dir da heraushelfe. Ja, vielleicht habt ihr das Thema gesehen, fürchte dich nicht, und habt euch gefragt, ja, und was hat das jetzt damit zu tun? Ich fange mal so an, Menschen zu aller Zeit hatten ihre Götzen. Und ja, vielleicht waren es früher eben, man hat eben die Sonne angebetet oder den Wettergott oder was auch immer. Nämlich das, wovor man Angst hatte oder sich abhängig fühlte, das wurde einen zum Götzen. Was der Mensch fürchtet, das macht er sich zum Götzen. Und das ist heute nicht anders. Ich glaube, ihr habt, oder die Menschen haben selten kaum Figuren oder sowas daheim stehen, sagen, das ist jetzt mein Götze, da denke ich, dass der was für mich tun kann. Aber wir haben andere Dinge, die wir fürchten. Und dann nehme ich mich jetzt gar nicht aus, sondern da muss man auch mal in sich hineinspüren. Vielleicht würde man es auch gar nicht so benennen, aber letztendlich ist es doch da. Ja, die Furcht zum Beispiel vor Menschen. Man möchte Menschen zum Beispiel gefallen. Und man, damit macht man sich abhängig von Menschen. Und man hat Angst, dass man irgendwas tut, wo man vielleicht anderen Menschen nicht gefallen könnte. Aber damit kann es sogar dazu führen, dass man eben solche Menschen zu seinem Götzen macht. Dass man sich abhängig macht von Menschen. Oder man hat Angst vor der Macht eines Menschen, der Macht über mich hat. Und ich mache mich abhängig von ihm. Eine andere Furcht ist die Furcht vor der Zukunft. Was bringt denn das Morgen und das Übermorgen? Da macht man sich Gedanken drum und dann fragt man sich, hat man denn genug? Reicht es noch für morgen, für übermorgen und für die Rente und was auch immer? Da verdient ja ein ganzer Wirtschaftszweig, verdient er sein Geld damit, sich zu versichern, sich abzusichern für die Zukunft oder das aufzubewahren, ja, die Banken, das aufzubewahren, was man sich so alles besorgt hat, um sich für die Zukunft abzusichern. Und es gibt auch diesen Spruch, der heißt, Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt. Ja. Was soll es denn beruhigen? Diese Sorge um das Morgen, was so kommt. Und man macht sich abhängig von dem, wie viel man auf dem Konto hat oder wie eben die Wirtschaftslage ist. Und das kann einem dann letztendlich zum Götzen werden. Die Angst davor, was morgen ist, führt dazu, dass einem das Geld oder der Besitz zum Götzen wird. Oder es gibt die Furcht, was zu verpassen, etwas nicht zu haben. Man wollte jeden Trend mitmachen, überall gewesen sein. Das nutzt die Werbung massiv aus. Ja? Die stellt uns die neuesten Dinge vor und erweckt in uns so diese Sehnsucht, das brauche ich auch. Und das wäre auch schlimm, wenn ich das verpassen würde, wenn ich nicht das neueste Handy hätte, nicht das beste Auto, nicht diese Klamotten, nicht diese Reise gemacht hätte und so weiter. Und so kann einem solche Erlebnisse oder Dinge tatsächlich auch zum Götzen werden. Man hängt sich da dran. Oder die Furcht vor Krankheit, die Furcht vor dem Sterben. Mein Chef, wo ich eine Medizintechnik geschafft habe, mein Chef hat gesagt, für die Gesundheit geben die Menschen ihr letztes Hemd. Und er hat gesagt, wir sind in einer guten Branche, weil wenn es mal spitz auf Knopf kommt bei den Menschen, der kauft sich vielleicht keinen neuen Mercedes, aber die beste Medizin, um seine Gesundheit zu erhalten. Also in der Wirtschaftskrise. Und es ist so. Wir leben in einer Gesellschaft, da wird für die Gesundheit fast alles ausgegeben. Und die Gesundheit ist fast wie, die ist nicht nur fast, die ist tatsächlich wie so ein Götze für uns. Man hängt sich so dran, ich möchte gesund sein, ich möchte möglichst lang leben, möglichst am besten nie sterben. Irgendwie realisiert man, dass es dann doch nicht geht. Aber es ist eben ein Götze. Oder kann zum Götze werden. Oder die Furcht vor einem Unbekannten. Die versuchen wir mit Wissen zu erschlagen. Möglichst viel Wissen, noch mehr Wissen, noch mehr rausfinden. Und vergessen dann manchmal auch, dass Wissen ja auch begrenzt ist. Aber wir denken, wir wissen dann schon so viel. Wir wissen, wie das Leben funktioniert, wie die Welt funktioniert. Und dabei haben sogar meine Eltern nicht gewusst, dass sie mir was Falsches erzählen, wenn sie sagen, Spinat ist gesund. Ja. Und Jahrzehnte später kommt dann raus, in Spinat stecken gar nicht so viele gute Sachen drin. Also Kinder, lasst euch das nicht von euren Eltern erzählen. Ja. Ihr dürft Spinat essen, aber es ist nicht das gesündeste Lebensmittel auf der ganzen Welt, hat die Wissenschaft leider zu spät für mich rausgefunden. Ja. Genau, ich weiß gar nicht, ob es bei uns so war, aber ist egal. Wurde einem halt so erzählt, aber dann das Wissen entwickelt sich weiter. Es gibt Dinge, die kannst du gar nicht wissen. Was kommt nach dem Tod? Ja, wie willst du das denn wissen und mit Wissen erforschen? Oh, es gibt die Furcht, ein schlechter Mensch zu sein. Falls dann doch mal sowas ist wie ein Gott, der da irgendwie mal auch mit mir über mein Leben spricht, dann wäre ich wenigstens auf der besseren Hälfte der Menschheit. Ja? So wenigstens so, ich gehöre zu den Guten. Und dafür tue ich auch was. Und man macht sich tatsächlich abhängig davon, Gutes zu tun. Ich muss noch Gutes tun und hier noch was spenden und da noch was Gutes tun. Selbst das Gute tun kann einem zum Götzen werden. Und jetzt die Frage, hält es? Hält es, wenn Gott uns mal, wenn Gott mal die Menschen zu sich ruft? Weil das darf er. Er ist der Schöpfer. Er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Von mir kommt alles her, die ganze Welt, jeder Mensch kommt von mir und jeder Mensch wird einmal wieder bei mir landen. Und hält es dann? All das, was wir in die Gesundheit investiert haben, in das Wissen, in das Bankkonto, was wir uns angelegt haben, die Beziehungen, die wir hatten, die Menschen um uns herum, hält es? Oder geht es uns dann so wie in dem Text, dass man so vor Gott tritt und sagt, ah, so schlimm wird es schon nicht werden. Ja, besser als du bin ich bestimmt noch. Ja, also du kommst wahrscheinlich, also, aber da kann ich ja wenigstens glänzen gegenüber dir. Oder lass uns mal, ich guck mal deine Götzen an und du guckst meine an und mal helfen uns, dann machen wir noch ein bisschen eine Schleife dran und versuchen uns das schön zu machen. So schlecht waren wir doch nicht. Hält es wirklich, wenn Gott Menschen zu sich ruft? Und das Recht dazu hat er. Wir merken schon, das wackelt. Es wackelt genauso wie damals. Die Dinge sind wackelig, die sind rissig. Das wird nie halten. So kann man vor Gott nicht bestehen. Was soll man dann fürchten? Gibt es auch eine gute Furcht? Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also die Furcht des Herrn heißt, das ist so der erste Schritt zu Gott hin. Mal drüber nachzudenken, dass ich wirklich von ihm herkomme und zu ihm hingehe. Da würde man sagen, aber für uns doch nicht. Das war Altes Testament. Da musste man so Furcht haben vor Gott und so. Es gibt eine berühmte Persönlichkeit, an der wir uns normalerweise orientieren. Das ist Jesus. Und von Jesus heißt es, übrigens auch im Jesaja-Buch, als er über ihn schreibt, und auf ihm, also auf Jesus, wird ruhen der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er, also Jesus, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Also wenn Jesus den Geist hatte, der Furcht des Herrn und sein Wohlgefallen, seine Freude hatte daran, gottesfürchtig sozusagen zu sein, gehört es doch auch zu uns. Müssen wir doch auch mal drüber nachdenken. Die Menschen, Gott ruft den Menschen ein und sagt, nehmt mich ernst. Nehmt das tatsächlich ernst. Nehmt es ernst, weil ich letztendlich alle Macht über euer Leben habe. Und weil jeder Mensch sich mal vor mir verantworten wird. Das spricht Gott in diese Welt hinein. Und Gott verteilt auch jetzt sein Gottesvolk ja über die ganze Welt. So wie damals das Volk Israel verteilt war, sind wir als Gemeinde in der ganzen Welt verteilt. Und jedes Volk darf und soll es hören. Gott ruft die Menschen zu sich, hat Paulus damals schon in Athen gepredigt. Einmal wird es ein Gericht geben und Jesus ist sogar der Richter. Gott ruft die Menschen zu sich. Und dann kommt vielleicht auch Furcht auf. Und vielleicht ist diese Furcht tatsächlich auch ein bisschen mit Angst besetzt. Ich weiß zumindest, wie es mir ging. So, ja, in so einem Augenblick, wenn du denkst, du stirbst und dann denkst du, jetzt trete ich mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Schuld vor Gott hin. Ich werde das nicht vergessen. Das macht was mit einem. Weil du bist dir vielleicht in dem Moment gar nicht sicher. Hält das, hält dein Leben, hält das, was du geglaubt hast, gelebt hast. Wenn ich dann doch wirklich mal ganz ehrlich und echt vor Gott stehe, hält es? Da kommt tatsächlich sowas wie Furcht auf. Da bringt es auch nichts, wenn du dein Geld mitbringst, dein Bankkonto, dein Wissen, was auch immer. Das hat alles keinen Bestand. Was wir brauchen ist Jesus, wir haben es gerade schon gesungen. Den Glauben an ihm, sich an ihm festzuhalten, besser gesagt, sich von ihm festhalten zu lassen. Und was wir brauchen ist eben, tatsächlich auch sowas wie Gottesfurcht. Das heißt, auch im Leben mit Gott, Gott ernst nehmen. Also auch wir Christen brauchen das. Gott vor Augen haben und damit rechnen, dass er da ist. Vielleicht auch eine gesunde Furcht, die Wege zu verlassen. Gottes Wege zu verlassen. Das hilft uns ja auch, bei ihm zu bleiben. Der Beter vom 139. Psalm, wenn er den mal durchliest, ganz am Ende betet er, Gott, guck dir mal meine Wege an. prüf mal, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin und sag mir's, wenn ich in Gefahr stehe, von dir wegzugehen. Wir merken das manchmal ja gar nicht. Aber das ist eine gesunde Furcht, die in einem drinsteckt, mich vielleicht auf den Weg einzulassen, der mich von Gott wegbringt. Oder vielleicht mal Gott zu fragen, steht was zwischen dir und mir? Ich wünsche mir, dass die Beziehung zwischen uns gut ist. Gibt es was, wo es in meinem Leben vielleicht aufgewachsen ist, was dir nicht entspricht und wo ich mich von dir entfernt habe? Dann hilf mir, wieder zu dir zurückzukommen. Ich möchte es mal vergleichen mit einer Ehe, weil bei Gott geht es ja um eine Beziehung. Es geht nicht darum, gute Dinge zu tun, sondern es geht darum, in Beziehung mit ihm zu leben. Und in der Ehe habe ich hoffentlich eine gesunde Furcht, Dinge zu tun, die irgendwas zwischen mich und meinem Ehepartner bringen. Und wenn sowas mir vor Augen kommt, dann werde ich hoffentlich einen Rückzieher machen und sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht. Ja, da habe ich Sorge, Angst, Furcht, dass da was zerbricht in der Beziehung. Und genau die gleiche Sorge, Angst, Furcht dürfen wir haben vor Dingen, die sich zwischen uns und Gott stellen wollen. Und ich sollte mich verantwortlich wissen, auch mir als Christen, auch mir, die zu ihm gehören, werden uns einmal vor ihn treten müssen. Da geht es nicht darum, ob wir in Ewigkeit bei ihm sind oder nicht. Da geht es einfach auch darum, wie ich mein Leben mit ihm geführt habe. Er sagt, ich habe dir Dinge anvertraut in deinem Leben, was hast du daraus gemacht? In der Bibel lesen wir, jeder wird einmal vor Jesus stehen. Und da geht es nicht darum, was der andere gemacht hat. Da braucht er dann nicht auf mich zeigen und sagen, der Daniel, der, red schon mal mit dem nachher über seine Sachen. Und dann wird Jesus sagen, ich rede halt mit dir nur über deine Sachen. Und Jesus wird mit mir sagen, ich rede mit dir genau über deine Sachen, über dein Leben. Nicht über das Leben von Angela Merkel und wie schlecht alle waren und was sie alles mit deinem Leben gemacht haben. Ich rede mit dir über dich und was du draus gemacht hast aus dem, was du wissen durftest. Und da werden wahrscheinlich auch Dinge vorkommen, die mir nicht gefallen. Und es wäre gut, wenn wir uns das schon jetzt bewusst machen. Hilft einem vielleicht, manches nicht zu tun. Das Wunderbare an der ganzen Geschichte finde ich, wer Gott fürchtet, muss sich eigentlich überhaupt nicht fürchten. Wer Gott fürchtet, braucht nämlich keine Angst zu haben vor den Dingen dieser Welt. Er braucht keine Angst zu haben, dass er nicht versorgt wird, denn Gott hat gesagt, ich sorge für dich, ich sorge auch für dein Morgen. Du brauchst ja auch keine Angst haben um seine Gesundheit, weil Gott gesagt hat, ich halte dein Leben in der Hand, du lebst genauso lange, wie ich das will und wenn ich dich zu mir rufe, rufe ich dich. Wir brauchen keine Angst haben vor Menschen, denn Menschen können uns maximal, sagt Jesus, und ich finde das krass, Jesus sagt, Menschen können dich maximal umbringen. So what? Ja, was soll's? Die können dir maximal das Leben nehmen. Mehr können sie nicht tun, aber sie können nicht dafür sorgen, dass du für Ewigkeit von Gott getrennt bist. Deswegen halte dich an Gott und hab keine Angst vor Menschen. Also wer Gott fürchtet, mit Gott unterwegs ist, braucht sich vor Menschen, vor Dingen in dieser Welt nicht fürchten und sich nicht denen zu unterstellen, die für sich zum Götzen machen. Und wer Gott fürchtet, braucht sich auch nachher vor Gott nicht fürchten. Nicht, weil es nicht so wäre, dass mal in der Gegenwart Gottes plötzlich tatsächlich so eine Furcht überfällt. Der Johannes auf der Insel Patmos, der sieht mal Jesus in so einer Erscheinung und Jesus erscheint ihm als der Richter und dann steht drin, also Johannes, von dem es heißt, er liebte Jesus, da heißt, er fällt vor Jesus hin wie tot. Aber was geschieht dann? Dann fasst Jesus ihn an und sagt, Johannes, fürchte dich nicht. Deswegen müssen wir uns letztendlich nicht fürchten, weil letztendlich, selbst wenn wir merken, so wie wir sind, würden wir doch nicht zu Gott passen, sagt Gott, doch, weil du gehörst zu mir. Fürchte dich nicht. Jetzt stehst du vor mir und jetzt fürchte dich nicht, weil du bist mein Eigentum. Für dich habe ich bezahlt. Am Kreuz. Für dich habe ich mein Blut gegeben. Fürchte dich nicht. Du bist nicht verloren. Fürchte dich nicht, denn dich habe ich erwählt, noch bevor du irgendwas Gutes oder Schlechtes tun konntest, habe ich gesagt, ich will dich. Fürchte dich nicht, denn ich halte dich, sagt Gott auch zu uns. Ich habe das Seil in der Hand. Ich trage dich und ich bringe dich nach Hause. Fürchte dich nicht. Wir brauchen Dinge, Menschen. Vielleicht überlegt doch nochmal, woran hängt so euer Herz? Gibt es Dinge, die ihr loslassen dürft und sagt, die will ich nicht mehr fürchten? Wo denkt ihr, seid ihr vielleicht auch manchmal zu lasch mit Gott unterwegs? und empfindet mehr so wie so ein Kumpel und vielleicht mal Gott wieder neu ernst nehmen. Aber sich auch darauf freuen, letztendlich spricht Gott uns zu, fürchte dich nicht. Ich habe den Preis für dich bezahlt, du gehörst mir, du bist nicht verloren. Und darauf freue ich mich und ich hoffe, ihr auch, einmal dann bei ihm zu sein.